Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Oberösterreich ungefiltert, der Podcast, der Oberösterreichs Persönlichkeiten vor den Vorhang holt. Mein Name ist Verena Schwarzinger. Mein heutiger Gast im Oberösterreich ungefiltert Podcast ist Leonhard Zauner. Er leitet die Abteilung Sozial-, Gesundheits- und Rechtspolitik der Wirtschaftskammer Oberösterreich. Wir sprechen im Interview über berufliche Herausforderungen, gesellschaftliche Entwicklungen und über Social Media. Herr Zauner, herzlich willkommen.
Hallo, danke für die Einladung.
Darf ich zum kommunikativen Du übergehen?
Sicher, sehr gern.
Dein berufliches Zuhause ist jetzt die Wirtschaftskammer Oberösterreich. Berichte uns aber doch von deinen Karriereschritten.
Ja, die Wirtschaftskammer Oberösterreich ist schon seit über 2 Jahrzehnten meine berufliche Heimat. Ich habe nach der Hackmatura als Trainee in der Rechtsabteilung begonnen, im Service Center, und habe dort quasi das Daily Business von der Pike aufgelernt, habe tagtäglich viele Betriebe in allen rechtlichen Fragestellungen von der Betriebsgründung über arbeitsrechtliche und steuerrechtliche Fragen bis hin zur Insolvenz und Pensionierung beraten dürfen. Und von diesem Fachwissen, das ich damals in meiner ersten Station erworben habe, profitiere ich heute noch und zehre ich heute noch, weil das wirklich unverzichtbares Fundament für meine heutige Tätigkeit ist. Ich habe dann berufsbegleitend ein wirtschaftsrechtliches Studium gemacht und bin wirklich sehr gefördert worden von meinen verschiedenen Chefs und Chefinnen in der Wirtschaftskammer. Und mittlerweile bin ich in meiner 4. Station gelandet. Ich habe dann einen kurzen Ausflug in die Abteilung Außenwirtschaft und Wirtschaftspolitik gemacht, war dort für internationales Recht zuständig, ganz spannendes Themenfeld, damals EU-Osterweiterung, Arbeitsmarktöffnung, aber auch die Globalisierung vorangeschritten, internationaler Warenhandel. Ich habe auch meine Masterthesis zur Produktsicherheit und Produktkonformität in der EU geschrieben, also sehr vielfältiges, spannendes Aufgabengebiet. Und seit mittlerweile über 10 Jahren darf ich in der Abteilung Sozial- und Rechtspolitik tätig sein. Meine fachlichen Steckenpferde waren immer schon das Arbeits- und Sozialversicherungsrecht, und jetzt ist mir vor einigen Monaten die Leitung von dieser Abteilung übertragen worden und darf ich sozusagen alle Rechtsgebiete für die Wirtschaftskammer Oberösterreich koordinieren.
Recht und Politik ist ja doch manchmal so ein bisschen sperrig. Was ist für dich die Faszination?
Sperrig würde ich es gar nicht bezeichnen. Es ist ein äußerst komplexes Themenfeld, ein facettenreiches Themenfeld, und das Spannende an dem ist, ich mache den Job jetzt wirklich seit über 21 Jahren und es war mir noch keinen einzigen Tag langweilig. Ich lerne jeden Tag dazu und man kann wirklich positive Dinge bewirken, mitgestalten, und das macht den Job einfach sehr spannend, bereichernd, auch wenn die Komplexität sowohl fachlich als auch strategisch, politisch, inhaltlich, menschliche Aspekte, die da hineinspielen, die Dinge manchmal herausfordernd und komplex machen. Und das ist genau die Königsdisziplin dann, wenn es einem gelingt, diese Komplexität zu entwirren und die PS sozusagen auf die Straße zu bringen und Dinge in die richtige Richtung positiv voranzutreiben. Das ist auch quasi die Motivation, diesen Job nach wie vor mit vollem Engagement zu machen.
In der Rechtsberatung hast du eben Unternehmen beraten. Wie ist das jetzt? Wie können wir uns das vorstellen? Hast du vielleicht ein Beispiel für uns?
Ja, sehr gern. Die Wirtschaftskammer hat sich strukturell so aufgestellt, dass es 3 strategische Geschäftsfelder gibt. Das Service, wo die klassische Rechtsberatung und die Mitgliederberatung stattfindet. Dann das ganze Bildungswesen, wo auch unsere Tochter, das Wifi, dazu gehört. Und die 3. Säule, das dritte strategische Geschäftsfeld, ist eben die Interessensvertretung, wo es im Kern darum geht, dass wir uns für die Interessen der oberösterreichischen Wirtschaft, über 100.000 Mitgliedsbetriebe sind in der Wirtschaftskammer beheimatet in Oberösterreich, und unser Job in der Interessensvertretung ist es, die Rahmenbedingungen für den Standort Oberösterreich, für die Mitgliedsbetriebe mit ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zukunftsorientiert und bedarfsorientiert zu gestalten. Und hier versuchen wir einfach ganz nah am Mitglied zu agieren. Das heißt, jeder Kontakt, auch wenn es ein Beschwerdeschreiben, eine Reklamation und so weiter ist, Wir fahren bewusst zu den Firmen hinaus, versuchen ganz engen Kontakt zu unseren Mitgliedern zu pflegen, dass wir wissen, wo der Schuh drückt, wo brennt es unter den Nägeln. Und diese Erkenntnisse versuchen wir dann in unser Daily Business einfließen zu lassen und um die Rahmenbedingungen zum Beispiel im gesamten Gesetzgebungsprozess. Unsere Abteilung ist ungefähr in 400 Gesetzesbegutachtungen jährlich involviert. Bei mehr als die Hälfte geben wir fundierte Stellungnahmen ab. Viele Gesetzesinitiativen beginnen auch in unseren Köpfen oder auf unseren Schreibtischen. Und hier sehen wir uns als Sparringpartner und Lieferant von fachlichen Lösungen für die Politik, um gute Rahmenbedingungen für nicht nur die österreichische Wirtschaft, sondern auch für die österreichische Gesellschaft sicherzustellen.
Wie steht es denn jetzt um den Standort Oberösterreich? Wo sind denn diese Pain Points? Was brennt denn unter den Nägeln?
Nicht nur die oberösterreichische Wirtschaft, sondern global gesehen befindet sich die Wirtschaft in einer äußerst herausfordernden Situation. Wir befinden uns im dritten Jahr der Rezession mit vielen Herausforderungen von brüchigen Lieferketten, hohen Energiepreisen, hohen Lohnstückkosten, bürokratische Belastungen, die auf verschiedenen Ebenen ein Klotz am Bein sind und einer schwächelnden Konjunktur. Und hier gilt es nun wirklich klug und möglichst rasch auch gegenzusteuern. Die angesprochenen Pain Points, ein paar habe ich schon genannt, einfach der Kostenfaktor, dass die österreichische Wirtschaft nicht mehr wettbewerbsfähig produzieren kann. Ja? Wenn in anderen Produktionsstandorten auf der Welt die Lohnkosten, die Energiekosten, die Materialkosten wesentlich billiger sind, dann wird ein Exportbundesland wie Oberösterreich nicht mehr erfolgreich auf den internationalen Märkten realisieren können. Und hier ist es nicht nur die Aufgabe von uns als Interessensvertretung, sondern gemeinsam mit allen Standortpartnern, gemeinsam mit der Politik gegenzusteuern, gute Analysen zu machen und dann rasch an den richtigen Stellschrauben zu drehen. Wie kann es gelingen, dass wieder zu wettbewerbsfähigen Konditionen in Österreich produziert werden kann? Und insbesondere am Industrie- und Exportstandort Oberösterreich merkt man diese Auswirkungen ganz besonders. Wir analysieren das sehr im Detail. Die Arbeitslosigkeit ist in Oberösterreich überproportional gestiegen. Produktionsrückgang etc. ist überproportional im Vergleich zu anderen Bundesländern oder vergleichbaren Regionen. Und umso wichtiger ist es, dass hier rasch gegengesteuert wird, dass wir mittelfristig nämlich die Stärke des Standortes Oberösterreich erhalten und dass es zu keiner Abwanderung von Produktionsbetrieben, von auch anderen Zulieferbetrieben und Dienstleistern kommt, die ganz schwer oder nicht wiederbringlich sein werden sonst.
Du bist ja auch Beiratsmitglied in einigen Institutionen, Unternehmen, zum Beispiel an der JKU, bei Business Upper Austria und Co. Was macht man als Beiratsmitglied und hilft dir das dann eigentlich, diese Erfahrungen aus diesen Tätigkeiten in deinem Job in der Wirtschaftskammer?
Ja, das ist diese Zusatzfunktionen, die ich übernehmen durfte und innehabe, helfen enorm in meinem Telebusiness, mir und meinem Team. Ein paar Beispiele herausgegriffen, dass das greifbar ist. Ja, es ist Human Capital Beirat von der Business Upper Austria angesprochen. Hier treffen uns wir regelmäßig mit Personalchefs und Personalchefinnen von oberösterreichischen Betrieben, Leitbetrieben, wo wir uns austauschen, wo zum Thema Fachkräftemangel, Fachkräftesicherung der Schuh drückt. Das lassen wir natürlich in unsere arbeitsmarktpolitischen Agenten einfließen. Ich darf auch die oberösterreichische Wirtschaftskammer gemeinsam mit Lisa Siegel im AMS-Landesdirektorium vertreten, dass das greifbar wird und eine Dimension bekommt. Wir verhandeln gerade das Budget, das Förderbudget des Arbeitsmarktservice und da geht es um ungefähr 160 Millionen Euro, wie bedarfsorientiert arbeitsplatznahe Qualifizierung etc. in Oberösterreich angeboten und finanziert wird. Und wenn wir die Bedarfe in den Betrieben nicht kennen, durch den Austausch in einem Beirat, durch persönliche Kontakte, dann können wir die Interessensvertretung in den Entscheidungsgremien, zum Beispiel im AMS, nicht gut und nicht authentisch machen. Und darum ist dieses Know-how, das wir und dieses Praxis-Know-how, das wir dort erfahren, von uns unverzichtbar und essentiell. Ein zweites Beispiel möchte ich noch nennen, weil es mir einfach ein persönliches Herzensanliegen ist. Ich habe auch eine Beiratsfunktion bei Promente Oberösterreich übernehmen dürfen und es ist einfach irrsinnig schön und bereichernd, wenn man proaktiv positive Projekte vorantreiben können darf. Wir haben gemeinsam mit Promente jetzt ein Projekt gestartet im Jänner, wo die Wirtschaftskammer 3 Jahre lang eine Anschubfinanzierung übernommen hat, wo wir sehr viel Geld investieren. Das Projekt heißt Helpline Lehre. Wir wissen und haben analysiert, dass zum Beispiel die Krankenstände von 15- bis 19-Jährigen seit 2018 um über 100% also gestiegen sind. Die Krankenstände wegen psychischer Erkrankungen haben sich verdoppelt seit 2019. Und hier liegt es in unserer Verantwortung, auch proaktiv gegenzusteuern. Wir bieten jetzt für die 22.000 Lehrlinge in Oberösterreich mit Promente gemeinsam, vergleichbar mit der Ö3-Kummernummer, eine Hotline an, wo sich nicht nur der Lehrling, sondern auch der Lehrbetrieb, der Berufsschullehrer, die Eltern hinwenden können, wenn es psychische, psychosomatische Problemsituationen gibt. Vielfältig treten da auch Suchtthemen auf, Handysucht, Spielsucht, auch in diesem Alter schon, wo nicht nur ein verlässlicher Gesprächspartner dann auf der anderen Seite des Telefons sitzt, sondern die Personen wirklich begleitet werden, im Sinne eines Case-Managements in der Situation abgeholt werden. Es gibt mobile Unterstützungsteams, die in die Lehrbetriebe, in die Berufsschulen hinausfahren und im Sinne eines Case-Managements dann begleiten, bis hin, wenn es notwendig ist, zu auch therapeutischer, medizinischer Unterstützung, um zu vermeiden, dass diese Personen dann aus dem Lehrberuf herausfallen, die Lehre abbrechen, keine Berufsausbildung abschließen und somit dann einfach schlechtere Chancen für ihre Zukunft haben und die Motivation der Wirtschaft dahinter ist, es werden uns aufgrund der demografischen Entwicklung die Leute ausgehen und drum das, ja, wir übernehmen hier soziale Verantwortung, wir möchten hier auch solidarisch agieren, aber es hat natürlich auch ein strategisch arbeitsmarktpolitisch und beschäftigungspolitisches Kalkül, dass wir sagen, umso besser es uns gelingt, die Menschen gut und gesund im Erwerbsleben zu halten, umso besser funktioniert das Gesamtsystem, umso weniger Kosten werden erzeugt für die Krankenversicherung, für die Pensionsversicherung, für die öffentliche Hand und umso wettbewerbsfähiger und leistungsstärker wird der Wirtschaftsstandort Oberösterreich bleiben.
Jetzt haben wir über die Jungen gesprochen. Wie schaut es denn mit den Arbeitnehmern 55 plus aus? Das ist ja auch immer so ein großes Thema.
Ja, auch hier, du siehst schon, wir haben einen sehr breiten Bauchladen, den wir betreuen dürfen. Auch mit diesem Thema, das sind lauter Facetten der Arbeitsmarkt- und Beschäftigungspolitik. Auch hier beschäftigen wir uns intensiv. Wir haben auch gerade in den Regierungsverhandlungen hier unsere Vorschläge eingebracht, wie die Rahmenbedingungen hier weiterentwickelt und adaptiert werden sollten. Gemeinsam mit der Wirtschaftsuniversität Wien haben wir voriges Jahr eine vertiefende Analyse auch mit einem internationalen Vergleich gemacht unter dem Titel One Year More. Die Erkenntnis ist, viele europäische Staaten haben ihre Hausübungen schon gemacht und haben Reformen gemacht, die dazu führen, dass die Menschen länger und besser und gesund im Erwerbsleben verbleiben. Österreich ist hier fast Schlusslicht im EU-Vergleich und wir haben in Österreich das Regelpensionsalter 65, das der Frauen wird jetzt gerade schrittweise dorthin angepasst und es geht im Prinzip darum, wie kann es uns gelingen, One Year More, sprich, dass Herr und Frau Österreicher 1 Jahr länger operativ gesund motiviert im Bewerbsleben bleiben und mit diesem Thema beschäftigen wir uns gerade intensiv, wie das gelingen kann und an welchen Stellschrauben man hier drehen muss.
Du hast uns jetzt schon sehr viel erzählt, wo du überall tätig bist und du bist auch noch dazu der Vorsitzende der Landesstelle Oberösterreich der Allgemeinen Unfallversicherungsanstalt. Was ist das? Was machst du? Und wie geht sich das noch alles aus?
Vielleicht kurz und kompakt erklärt, was ist das? Das österreichische Sozialversicherungssystem ist erfreulicherweise sehr gut aufgestellt. Ja, die fixen Säulen, der Krankenversicherung, Unfallversicherung, Pensionsversicherung, Arbeitslosenversicherung, steht auf soliden und guten Beinen. Und ich habe die Ehre, sozusagen für die Landesstelle Oberösterreich, der AOVA, der Unfallversicherung, den ist mir der Vorsitz jetzt für 5 Jahre übertragen worden. Ich darf dort, um die Dimension einschätzen zu können, in Oberösterreich sind ungefähr 820.000 Personen bei der AOVA unfallversichert. Und die AOVA hat 4 Kerngeschäftsfelder. Da geht es um die Prävention. Wie können Betriebe und Menschen unterstützt werden, dass keine Unfälle im Idealfall zustande kommen? Wenn doch Unfälle passieren, dann geht es um die Unfallheilbehandlung, da geht es um das Unfallkrankenhaus. Und wenn Personen verletzt worden sind, dann benötigt es häufig Rehabilitation. Das ist die 3. große Säule der AOVA. Und die AOVA hat auch ein breites Leistungsportfolio bei den Geldleistungen. Sprich, wenn zum Beispiel nach einem Arbeitsunfall wer eine Erwerbsminderung hat und nicht mehr voll arbeitsfähig ist, dann bekommt er von der AOVA eine sogenannte Versehrtenrente ausbezahlt. Das ist die 4. Säule. Und in diesem Träger gibt es verschiedene Entscheidungsgremien. In Oberösterreich das höchste Gremium ist der Landesstellenausschuss, dem ich vorsitzen darf. Wir schauen gemeinsam mit dem Verwaltungsrat und der Hauptversammlung auf Bundesebene, dass wir das Leistungsportfolio, die Finanzierung, die strategische Ausrichtung der Unfallversicherung zukunftsfit weiterentwickeln, und ein spannender und teilweise sehr herausfordernder Job, ja.
Wie geht sich das alles noch aus? Deine vielen Hüte.
Wie geht sich das aus? Punkt 1, mit einem sehr, sehr guten Team, das gemeinsam mit mir, ich bin ein absoluter bekennender Teamplayer, und ohne ein starkes, motiviertes Team wäre das unmöglich. Das zweite ist, man muss gut organisiert sein und die richtigen Prioritäten setzen. Ja. Durch das, dass ich einfach, ich habe ganz am Anfang meine berufliche Karriere ein bisschen skizziert, nachdem ich selbst fast 20 Jahre Referent und manche Kollegen haben immer wieder gesagt, der Leo ist eine Output-Machine. Ja. Und aus dieser Rolle herauszuschlüpfen, wenn man Führungsverantwortung übernimmt, das ist phasenweise durchaus auch eine Challenge. Ich beschäftige mich auch intensiv damit, wie Führung gut funktionieren kann, organisatorisch in der Prioritätensetzung, aber auch menschlich. Und im Großen und Ganzen bin ich zufrieden, wie es mir gelingt, weil ich ein gutes Team habe, weil ich, glaube ich, sehr strukturiert gut organisiert bin, weil ich oft versuche, die richtigen Prioritäten zu setzen. Ein bisschen muss ich noch daran arbeiten, besser zu delegieren, Nein zu sagen. Da gibt es ja ein paar wunde Punkte. Das gelingt immer, nicht immer ganz so gut, aber der Weg ist der richtige, würde ich mal sagen.
Und einer Familie, die dir den Rücken stärkt.
Ganz ein wichtiger Aspekt, der von dir da angesprochen wird. Ich habe eine ganz starke Frau an meiner Seite, die selber beruflich erfolgreich ist, selbstständige Physiotherapeutin ist, mehrere berufliche Stammbeine hat. Und das muss schon erwähnt werden, ohne ihre Unterstützung wäre meine berufliche Entwicklung nicht möglich gewesen und auch nicht möglich. Wir haben 2 Kinder mit 14 und 16, 2 ganz tolle Kinder, spannende Phase, sowohl für die Kinder als auch für die Eltern, 2 pubertierende Kinder. Da alles unter einen Hut zu bringen, ja, das ist spannend, das ist das Salz in der Suppe, wie man so schön sagt. Aber es ist eben so bereichernd, und wenn man im Team gut zusammenarbeitet, dann funktioniert es auch gut. Und für mich ist sehr entscheidend, es hat was, die Entscheidungsfindung mit einer Wertehaltung zu tun. Und ich versuche auch, mich mit meiner Frau da immer wieder uns aus dem Telebusiness uns auszuklinken. Wir haben zum Beispiel voriges Jahr zu unserem 20-jährigen Beziehungsjubiläum haben wir eine Weitwanderung gemacht und haben Revue passieren lassen, warum ist es uns gelungen, jetzt 20 Jahre, obwohl wir sehr intensiv beruflich beide gefordert waren, trotzdem 20 Jahre eine harmonische, krisenfreie Beziehung zu führen. Und das gibt es 2 Schlüsseln aus meiner Sicht zum Erfolg. Das eine ist das Thema Kommunikation. Wie gelingt es, Kommunikation in der Beziehung, in der Erziehung gut zu gestalten? Und welches gemeinsame Wertekonstrukt lebe ich? Ja? Und wenn es da ein gutes Einverständnis gibt und das dann auch gut gemeinsam gelebt wird, dann kann die See manchmal noch so stürmisch und rau sein und die Herausforderungen oder die To-Do-Liste enden oder endlos scheinen, dann funktioniert das trotzdem und das gilt sowohl für das Privatleben als auch für das berufliche Umfeld.
Du hast das Weitwandern angesprochen, was machst du noch zum Ausgleich?
Ich bin eigentlich ein begeisterter Fußballspieler, aber das ist sehr häufig eine Zeitfrage, wie oft sich das noch ausgeht. Ich bin stolzer Teamkapitän der Wirtschaftskammer Fußballmannschaft. Da komme ich noch ab und zu, dass ich die Fußballschuhe wieder aus dem Keller räume. Aber mittlerweile im fortgeschrittenen Alter, sage ich mal, bin ich eher schon ein bisschen auf die gelenkschonende Rennsportarten umgestiegen. Nein, ich bin ein begeisterter Ausdauersportler, ich gehe irrsinnig gern laufen und ein positiver Aspekt für mich seit der Corona-Pandemie ist, ich habe während Corona zum Fahrradpendeln angefangen. Ich habe mein Arbeitsweg nach Linz aus dem wunderschönen Mühlviertel ist ungefähr 22, 23 Kilometer in eine Richtung und ich komme aus Unterweitersdorf und mein täglicher Arbeitsweg wird zumindest, voriges Jahr war es von Mitte Februar bis Mitte November, ist sehr häufig mit dem Rennrad. Das heißt, ich bin begeisterter Radlpendler und habe da voriges Jahr ja 3000 Pendelkilometer zusammengebracht. Und so lässt sich mein sportlicher Ausgleich sehr gut in den Alltag integrieren. Ich fahre in der Früh eine Stunde in die Arbeit, komme gut aktiviert mit einem klaren Kopf ins Büro. Am Abend geht's ein bisschen bergauf, da ist dann die Sporteinheit integriert und da trettet man sich den Alltag heraus und lässt mache Gedanken nur ein bisschen gehen. Und meine Frau hat, wie nach einigen Monaten, wie ich zum Radlpendeln angefangen habe, im positiven Sinne zu mir gesagt, du bist ein anderer Mensch, ja, weil man einfach mit einem ganz anderen Mindset zu Hause ankommt. Und früher war es oft so, habe ich im Auto am Heimweg noch berufliche, emotionale, hitzige Telefonate geführt und steig aus dem Auto aus, der Kopf bumm voll mit beruflichen Emotionen, der berufliche Alltag, der Stress noch nicht verflogen und ich kann es nur jedem empfehlen, sowas in den Alltag zu integrieren, es steigert wirklich die Lebensqualität maßgeblich. Ja.
Lernst du aktuell was Neues?
Täglich sehr viel, ja. Wo ich mich selbst aktiv damit beschäftige, ist das Thema Persönlichkeitsentwicklung und werteorientiertes Führen. Das sind, wo ich auch ganz spannende Ausbildungen machen darf. Und für mich hat sich da eine neue Tür geöffnet. Ja, durch die voller Neugier jetzt ungefähr vor einem Jahr habe ich begonnen, mich intensiver mit diesen Themenfeldern zu beschäftigen. Und es hat sich da eine neue Tür geöffnet, durch die ich voller Neugier gegangen bin. Und jeder Schritt, wo man weiter in diesen neuen Raum vordringen darf, ist, erlebe ich als Bereicherung und man kommt drauf, hoppala, jetzt bin ich bald, werde im Sommer 44 und es ist so viel unsichtbar noch gewesen in dieser spannenden und wunderbaren Welt und das zu erkunden, das ist einfach ein großes Geschenk und eine große Bereicherung, ja.
In der Vorbereitung habe ich natürlich etwas recherchiert und ich habe keine Social Media Profile, nichts über dich gefunden. Ist das so gewollt?
Das hat mehrere Gründe. Grundsätzlich bin ich offen gegenüber neuen Medien und Social Media und für uns sind auch diese Kanäle im beruflichen Kontext unverzichtbare Informationsquellen. Ja, wir beobachten natürlich auch diese Kanäle, unsere Organisation bespielt oder wir kommunizieren auch proaktiv über diese Kanäle. Diese Contents oder die fachlichen Informationen laufen aber über die Wirtschaftskammer Social Media Kanäle und nicht über meine Person. Ja, das ist eine bewusste Kommunikationsstrategie des Hauses, die gut und richtig ist, aus meiner vollsten Überzeugung. Persönlich sehe ich, habe, wie erwähnt, zwei Kinder mit 14 und 16, dass sie einfach das Verhalten und die Kommunikation maßgeblich verändert hat und ich bin nicht ein Pauschalkritiker von diesen technologischen Entwicklungen, aber ich versuche sehr reflektiert mit diesen Themen umzugehen und glaube, dass es ein guter Zugang ist, hier sehr achtsam zu sein. Was passiert hier mit den Menschen, was passiert hier mit der Gesellschaft, wie verändert sich unsere Kommunikation, unsere Wahrnehmungen. Und da lande ich dann bei meiner persönlichen Überzeugung, wo ich sage, es entspricht einfach nicht meinem Naturell und meinem Charakter, mich auf irgendwelchen Social-Media-Kanälen da exponieren zu müssen oder was auch immer von mir preiszugeben. Mein Leben funktioniert auch ohne diesen Posting sehr gut und wie zuerst angesprochen, auch mein Tag hat nur 24 Stunden. Ich wüsste nicht, wo ich die Content-Erstellung sozusagen noch hineinzwicken sollte.
Hast du Vorbilder?
Ja, viele Vorbilder und es treten täglich neue Aspekte und Menschen und Persönlichkeiten in mein Leben, wo ich mir denke, wow, beeindruckend und spannend. Ich habe großen Respekt vor vielen Personen. Sehr geprägt haben mich, ich habe jedoch keine Einzelperson, dass ich sage, diese Berühmtheit ist mein großes Vorbild. Das habe ich nicht, sondern mich beeindrucken sehr viele Menschen und sehr viele Aspekte von Einzelmenschen. Ja. Sehr geprägt haben mich mit Sicherheit meine Eltern, denen ich sehr, sehr dankbar bin, welche Fähigkeiten und Werte sie mir ins Leben mitgegeben haben und wie sie mich geprägt haben. Aber ich habe im beruflichen Kontext sowie im privaten Kontext sehr viele Vorbilder unter Anführungszeichen. Ich habe vor wenigen Wochen mit meinem Cousin ein Wochenende verbracht, der gerade in Wien studiert. Und mit welcher Reife und welchen Zugang, sag ich mal, ein Bursch mit Mitte 20 sich schon Themen annähern, das ist mir damals in den Sinn gekommen, habe ich mir gedacht, boah, eigentlich vorbildlich, unter Anführungszeichen, ich war halt mit 25 nicht so reif gewesen, wie er jetzt ist. Finde ich beeindruckend, also da ist eher das Beeindruckende und das respektvolle Wahrnehmen von Handlungen, von Daten, von Mitmenschen, von Freunden, von Kollegen überwiegt. Und ich habe aber nicht den Zugang, dass ich sage, ich will mir das jetzt, ich will so sein wie andere, ich will mir den zum Vorbild nehmen, ich möchte genauso sein wie der, den kopieren oder ähnliches. Das ist nicht mein Verständnis, sondern ich möchte mich selbst als Mensch und vielleicht auch, ja, in meiner Persönlichkeit gut weiterentwickeln und so mir jeden Tag auf die Nacht in den Spiegel schauen können und sagen können, ja, ich kann mich mit dem, was ich heute gemacht habe, mit diesen Entscheidungen, die ich getroffen habe, wie ich agiert habe, wie ich entschieden habe, mit dem kann ich mich zu 100% identifizieren. Und dann ist es gelungen, ein quasi lebenswertes Leben zu führen und dann ist man vielleicht ein Stück weit auch sich selbst ein gutes Vorbild. Ja.
Woran glaubst du?
Das ist eine spannende Frage. Ich glaube vor allem an mich selbst. Nicht aus Egoismus heraus oder einer Überheblichkeit heraus, sondern man muss überzeugt von sich selbst sein, von seinen Handlungen, um gut im Leben agieren zu können. Ja, das hat sehr viel mit Selbstreflexion zu tun, das hat sehr viel, ich komme wieder, da schließt sich immer wieder dann der Kreis, welche Wertehaltung vertritt man. Und ich habe sehr viel Glauben, ist immer, ich bin sehr religiös erzogen worden und ich bin auch ein klarer Bekenner zur katholischen Kirche. Ich kann mich nicht mit allen Facetten der katholischen Kirche identifizieren, sage ich auch dazu. Aber ich glaube schon, dass es gewisse Werte, die in der katholischen Kirche verankert sind, ganz, ganz wichtig für diese Gesellschaft sind. Also da gibt es schon auch im christlichen Bezug einen Glaubenswert in meinem Leben. Und mir gefällt zum Glauben dazugestellt vielleicht das Wort, welche Überzeugungen habe ich persönlich, ja. Und da gibt's einfach, wie es gelingen kann, wie Menschen miteinander umgehen. Also das ist das, was mir in der heutigen Gesellschaft sehr häufig fehlt. Wenn ich das auf, wir sind in einem Oberösterreich-Podcast, man darf das glaube ich auch so auf Oberösterreichisch gerade außer sagen, manchmal habe ich das Gefühl, die Leute spüren sie nicht mehr wirklich, ja. Und die Hoffnung, den Glauben nicht zu verlieren, dass man sagt, okay, es gelingt uns als Gesellschaft, dass wir ein Miteinander gestalten, dass wir selber so in der Lage sind, einen guten Lebensraum für uns zu gestalten. Das soll nicht so philosophisch jetzt werden, aber ich glaube, dass die Gesellschaft da in dieser Schnelllebigkeit mit allen Triggerpunkten und Einflussfaktoren, die von außen kommen, dass die Gesellschaft mehr denn je gefordert ist, hier auch Stabilität sicherzustellen, und da kann jeder Einzelne seinen Beitrag leisten, und den Anspruch habe ich, und ich glaube und versuche durch mein Handeln da meinen kleinen, klitzekleinen Beitrag zu leisten, dass das große Ganze miteinander gut funktioniert. Das ist meine Überzeugung.
Zum Abschluss, was wünschst du dir beruflich, aber auch privat für die Zukunft?
Die Frage lässt sich relativ kompakt beantworten. Ich wünsche mir Gesundheit für mich und die Menschen, die mir wichtig sind. Das ist das höchste Gut. Ich wünsche mir, dass mir und uns gelingt, nach den Kriterien, die ich sehr ausführlich zuerst schon besprochen habe, einfach ein lebenswertes Leben zu gestalten. Und ich habe da ein ganz wertvoller Kollege hat mir vor Jahren eine Grundeinstellung mitgegeben, griechische Form Hilaritas heißt es, das heißt heitere Gelassenheit, ja. Und ich versuche, auch wenn es nur so stressig ist, sowohl im beruflichen als auch im privaten, auch im Erziehungskontext, wenn es uns gelingt oder wenn es mir gelingt, mit einer gewissen heiteren Gelassenheit ans Werk zu gehen und sich selber nicht so wichtig zu nehmen und die Dinge pragmatisch, lösungsorientiert und aber doch mit dem notwendigen Verantwortungsbewusstsein zu gestalten und zu nehmen, dann gelingt ein lebenswertes Leben, und das ist auch mein Zukunftswunsch. Ja.
Danke für das spannende Gespräch und alles Gute.
Danke für die Einladung, dir auch.
Hat Ihnen unsere Sendung gefallen? Dann hinterlassen Sie uns doch bitte eine 5-Sterne-Bewertung.